Begegne uns heute Abend. Begegne jedem Einzelnen. Wir brauchen eine ganz neue Begegnung mit dir. Amen. Lass uns Platz nehmen. Bevor das Gute kommt, ist mein Thema heute. Ich habe das Thema vertauscht. Und zwar gestern zuerst mal der unbekannte Gott. Wer ist das? Da muss man zuerst mal Platz machen. Zuerst muss man die Baugrube ausheben, damit man weitermachen kann. Bevor das Gute kommt, also wer ist dieser unbekannte Gott, dem wir dienen, dem wir nachfolgen, dem wir vertrauen? Herr, begegne mir. Also über Gott haben wir letztes Mal, also gestern Abend gesprochen. Und jetzt geht's eigentlich weiter. Bevor das Gute kommt, musst du den Gott kennen, der das Gute tut. Aber zuerst jetzt mal die Bekanntmachungen. Wir haben Zettel in grün, das sind noch bis zum 15. August und ab dem 15. August geht's da weiter. Wir haben Billy Smith hier für Heilungs- und Segnungstage, das kündige ich jetzt schon an. Vom Sonntag, den 29. August bis zum 5. September jeweils 19 Uhr, Sonntag auch 10 Uhr, also jeweils den ersten Sonntag und den letzten Sonntag 10 Uhr. Ihr seid ganz, ganz herzlich eingeladen. Billy Smith hat eine starke Heilungsgabe. Also es ist aber nichts für Kranke, dass nur Kranke kommen, sondern auch Gesunde dürfen kommen. Denn irgendwann wird man vielleicht auch mal krank. Und dann weiß man, was man macht. Einfach Gesundheit, ein Geschenk für dich. Also ich möchte dich herzlich einladen zu diesen Gottesdiensten mit Billy, aber auch zu all den anderen Gottesdiensten hier im Haus. Und wer natürlich am Sonntag noch nicht genug bekommt, der ist auch herzlich eingeladen zum Kreis International Church in der Residenzstraße 90. Dort predige ich aber nur eine Stunde. Von 14.30 Uhr bis etwa 16 Uhr läuft der Gottesdienst und ihr seid herzlich eingeladen dort. Dort ist der Gottesdienst Deutsch-Englisch, sodass auch englisch sprechende Freunde eingeladen werden können. Und ich war erstaunt und bin eigentlich erstaunt. Manche Leute verschlafen gerne sonntags. Oder sie haben so viel zu tun, dass sie sonntags nicht in die Kirche gehen können. Aber der Nachmittag, ihr habt nicht gewusst, dass der Nachmittag eine gute Zeit ist, um Gottesdienst zu halten. So, dieser Gottesdienst ist für jedermann offen, herzlich eingeladen. Es ist in der Aula der Caritas und ihr seid dort herzlich eingeladen. Bevor das Gute kommt, musst du Gott begegnen. Herr, begegne mir, haben wir ja gesungen. Musst du das Feuer fangen, musst du einen heißen Draht zu Gott haben, die Verbindung herstellen, leere Hände haben, damit du empfangen kannst. Solange die Hände voll sind, kannst du nichts empfangen. Die Voraussetzung war also gestern Abend in dieser Botschaft. Du musst lernen zu danken. Mir ist es aufgefallen, viele Leute können nicht danken. Die nehmen alles so selbstverständlich und die wundern sich, dass sie nicht mehr bekommen, dass nichts kommt. Je mehr du dankst, desto mehr kriegst du Danke, wenn jemand dir was schenkt. Danke, wenn jemand dich nett anguckt. Danke, wenn dir irgendjemand was Gutes tut in irgendeiner Art und Form. Du wirst merken, was dann in deinem Leben passiert, wenn du anfängst zu danken. Fang an zu danken. Du wirst Wunder erleben. Also, bevor das Gute kommt, musst du Dankeschön lernen. Das Wort Dankeschön, viele Leute haben das nicht gelernt, sie haben keine gescheite Kinderstube gehabt. So, aber ich möchte das einfach betonen. Fang an zu danken. In kleinen Dingen und du wirst sehen, wenn du einmal Dankeschön sagst, kriegst du noch mehr. Du musst also deinen Gott sehr gut kennen, bevor das Gute kommt. Also der unbekannte Gott, solange du ihn nicht kennst, tappst du immer im Dunkeln. Wer ist das? Was will er denn von mir? Oder was gibt er mir? Was hat er mir zu geben? Was sind die Voraussetzungen für das Gute? Für den Segen, für den Erfolg oder was du auch immer nennen möchtest, das Gute. Atheisten glauben, man kann gut auch ohne Gott sein. Also ja, das sollen sie glauben. Du siehst also, was jetzt in Russland alles passiert und so weiter. Das Feuer breitet sich aus und ich denke nur an diesen Tschernobyl-Effekt. Die Leute kriegen vielleicht nochmals große Panik. Was ist, wenn dieser radioaktive Staub in die Luft geht? Und dieser Super-GAU von damals ist noch nicht zu Ende, weil die Leute haben nirgendwo Buße getan. Die Leute haben nirgendwo sich an Gott gewandt. Herr, hilf! Das war nur ein Gebet damals. Aber jetzt, Gott sagt, guck mal, ohne mich könnt ihr gar nicht leben. Also das Gute fängt an, wenn man Gott einbezieht. Aber nicht nur irgendeinen Gott, sondern den lebendigen Gott. Man braucht keine Religion, um zu glauben. Das ist klar. Also du musst nicht evangelisch, katholisch oder sonst was sein, um zu glauben. Jeder Mensch kann glauben, wenn er will. Wenn du ja über eine Brücke gehst, du glaubst, dass der Architekt es richtig geplant hat, dass die Brücke nicht einstürzt. Also jeder hat einen Glauben. Oder dass du hier auf dem Stuhl sitzt, dass der Stuhl nicht zusammenkracht, dass er stabil genug ist. So für dein Gewicht. Also Glauben haben wir alle. Aber den Glauben an den lebendigen Gott. Mein Gott, der mich geschaffen hat, der mich gewollt hat, der mich geplant hat, der will das Beste für mich. So, du brauchst diesen lebendigen Glauben an Gott, diesen Vatergott. Diesen Vatergott, das ist ja sehr wichtig, dieser Vatergott. Aber, lieber Vater, wir haben ja das auch gestern angeschaut, deshalb habe ich die Themen gewechselt und vertauscht, ganz bewusst, dass du diesen Vatergott entdeckst. Gott will Vater sein. Und wenn du den Daddy gefunden hast, aber, lieber Vater, dann hast du sehr viel gefunden. Das menschliche Herz ist böse von Jugend an. Also, wenn du Gutes erleben möchtest, musst du zuerst das Herz reinigen. Am Herzen anfangen, bei dir. Das ist innen drin. Die Probleme, die du hast, sind alle innere Probleme hausgemacht. Der Zweifel, die Angst, die Panik, die du hast, die Sorgen, alles hausgemachte Probleme. Also bevor das Gute kommt, musst du am Herzen arbeiten. Ich habe auch gestern gesagt, als Genosse Gagarin in der Luft einfach einen Sprung da macht im Weltraum, dann ist er zurückgekommen und hat erzählt, er hat Gott nirgendwo gesehen. Und dann hat die Lehrerin in dem Politunterricht gesagt, Kinder, habt ihr gehört, Herr Genosse Gagarin war im Weltraum und hat Gott nicht gesehen. Dann meldet sich von hinten ein kleines Mädel und sagt, Genossin, hat Gagarin ein reines Herz gehabt? Denn in unserer Bibel steht, denn nur die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen. Also, du erlebst das Gute, wenn du reines Herz hast. Was ist das reine Herz? Reine Motive. Reine Motive. Und die meisten Leute haben nicht reine Motive. Die wollen einfach sich profilieren, die wollen einfach konsumieren, die wollen einfach irgendetwas, aber die wollen nicht aus selbstlosen Gründen zur Ehre Gottes oder was auch immer ist, tun. Also das menschliche Herz ist böse von Jugend an. Das Problem musst du am Herzen packen. Also die ganzen Probleme, die du zu Hause hast, sind Herzensprobleme. Enttäuschungen, was es auch immer ist. Ohne Gottes Hilfe und Gottes Beistand werden wir nie erleben, aber Gott ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Wo du das Herz zerbrichst und sagst, Gott, also mit diesem bösenartigen Herzen, mit diesem furchtbaren Herzen kann ich dir nicht dienen. Ich will sauberes Herz haben. Da betet doch der David einmal, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und sehe, wie ich meine. Und prüfe mich. Und wenn ich irgendwie böse bin, kontrolliere mich, korrigiere mich und stelle mich auf den richtigen Weg. Ohne Gott kannst du gar nichts tun, kannst niemand vergeben, kannst auch die Vergebung nicht annehmen. Das ist also eine Tragödie. Der Mensch kann weder das Gute erleben, noch das Gute weitergeben. Er kann ohne diesem guten Herzen. Alles, was passiert, passiert immer aus dem Herzen. Und die Hände, wenn du deine Hände auch anschaust, die Hände sind Auswüchse des Herzens. Man sagt oft, er hat eine offene Hand. Das heißt, er hat ein offenes Herz. Er ist bereit zum Geben, bereit zum Tun, bereit zum Empfangen. Also mit dem Herzen gibt man und mit dem Herzen empfängt man. Wenn man das böse Herz nicht mehr ertragen kann, kann man auch nie, oder das Herz, das böse Herz so groß ist und so stark und so wuchtig ist und so mächtig ist, dann kann man auch nicht so Gutes empfangen. Ein schlechtes Herz kann nicht Gutes empfangen. Das Gute, das kann man nur empfangen in einem guten Herzen. Deshalb Punkt Nummer 1, Gebetsanliegen Nummer 1 sollte sein, Gott gib mir ein gutes Herz. Was ein gutes Herz ist, das überlasse ich dir herauszufinden. Das gute Herz will immer das Beste. Das Beste für die Familie, das Beste für die anderen, das Beste für die Gesellschaft, das Beste für die Stadt, das Beste für die Gemeinde, will immer das Beste. Das Gute ist die Überwindung des Bösen. Das ist das Gute. Also das gute Herz überwindet das Negative. Wer das Schlechte ertragen kann, der wird auch natürlich mit dem starken Herzen, wie stark dein Herz ist, wirst auch das Gute ertragen. Aber deshalb ist es so wichtig, am Herzen zu arbeiten. Was wir heute machen möchten, ist zuerst mal an unserem Herzen zu arbeiten. Ich möchte Herzspezialist werden. Erforsche mich, Gott, und erfahre mich. Und die reines Herzen sind, die werden Gott schauen, die werden das Gute schauen, die werden Leben schauen, die werden lange Tage haben oder gute Tage haben. Zum Beispiel viele Krankheiten kommen nur durch einen enttäuschten Herzen, einem erschütterten Herzen, einem Herzen, wo unterdrückt die Dinge, wo die Bedürfnisse nicht akzeptiert. Ich möchte dir Mut machen heute, fang an, dein Herz auszuleben. Tu dir das, was dein Herz will, was dein Herz dir sagt. Weißt du, was würde dir dein Herz heute sagen? Vielleicht würde dein Herz sagen, geh spazieren. Vielleicht würde dein Herz dir sagen, mach mal ein paar Geschenke, ruf mal die und die an oder trenn dich von den und den Leuten. Dein Herz würde dir immer die Wahrheit sagen. Dein Herz sagt dir immer die Wahrheit. Die meisten Leute leben mit dem Kopf, aber nicht mit dem Herzen. Und das ist die Tragödie, warum sie viele so oft Gutes nicht ernten und das Gute nicht erleben und das Gute nicht erfahren, weil ihr Herz nicht richtig eingestellt ist. Die wollen zu viel und kriegen zu wenig. Und auch deshalb die Motivation des Herzens. Die wollen sich profilieren, die wollen ganz groß rauskommen, die wollen bestimmte Gefühle nicht zulassen. Weißt du, wir haben Gefühle des Ärgers und des Zornes. Auch das gehört zum Herzen. Aber in der Bibel heißt, lasst den Zorn nicht untergehen. Bevor die Sonne untergeht, bringt den Zorn in Ordnung, bringt das Leben in Ordnung, was passiert. Bereinige die Sache, damit du gut schlafen kannst. Wenn du nicht gut schläfst, hast du einen hohen Blutdruck nachts und fantasierst nachts, hast Albträume. Das alles kommt aus dem Herzen. Nebukadnezar, von ihm heißt es, du hast in deinem Herzen gedacht, wie geht es weiter? Und dann hat er diesen schrecklichen Traum gehabt, dass er plötzlich diese große Eiche gefällt wurde, dass Nägel dem gewachsen sind, Haare dem gewachsen sind, dass er wie ein Wilder vorkam. Du hast in deinem Herzen gedacht. Und bis du in deinem Herzen Gott die Ehre gabst, so lange warst du nachts unter den Tieren. So viele Menschen führen ein Doppelleben. Tagsüber sind sie Könige, regieren, erteilen Befehle, sagen so und so und so und so. Und nachts kriechen sie auf dem Bauch, liegen auf dem Bauch, fressen Gras wie ein Ochse. Wie dieser Nebukadnezar, das ist also dieses Doppelleben. Was für ein Leben führst du nachts? Kannst du gelassen und ruhig schlafen, wenn Friede mit Gott, dass du Gott alles abgibst, dein Herz entleerst, dein Herz ausschüttest? In der Bibel ist es manchmal so dieser Redewendung, schütte dein Herz vor dem Herrn aus. Bevor du eigentlich einschläfst, sollst du dein Herz ausschütten, so wie ein Sack ausschüttest, bis nichts mehr drin ist. Voraussetzungen für das Gute. So viele Menschen ernten nur Stress und sind natürlich gestresst am Abend oder die ganze Nacht bis morgens früh und dann kommt der nächste Tag mit einem neuen Stress und wieder neue Belastungen. Bei Menschen gedeihen Tumore und Krebse, die einfach ihr Herz nicht reinigen. Ihr Herz wie ein Staubsauger ist, der alles aufsaugt und alles drin ist. Weißt du, wenn du so mal Staubsauger rausmachst, den Beutel, was da alles so drin ist, alles so vom Hausrat, alles, was du was irgendwo liegen gelassen haben, was andere liegen gelassen haben, du saugst alles auf. Und dann benutzt der Teufel das Übrige. Siehst du? Siehst du, da ist es. Was ist in deinem Herzen? Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz. Also, Voraussetzungen für das Gute ist Herzkontrolle. Weil es zum Herzdoktor zu gehen. Herr Jesus, untersuche mich, erforsche mich. Funktioniert da noch alles? Alle Herzklappen, geistlich gesprochen. Wie sieht es in meinem Herzen? Was nehme ich mir alles so zu Herzen? Also, bevor das Gute kommt, ist die Frage, was nimmst du dir zu Herzen? Wenn jemand dir was sagt, machst du gleich ein Drama, eine Tragödie, ein Skandal? Weißt du, wir neigen dazu. Du musst natürlich nicht schimpfen, aber nachts schreibst du Briefe und Kommentare, so im Schlaf, und sagst, dem werde ich sagen und dem werde ich geben. Und morgen wachst du auf und dein Bett ist verrammelt. Du hast schon gegeben. Dein Herz. Also bevor das Gute kommt, aus dem Herzen kommt, steht in der Bibel. Jesus sagt, aus dem Herzen kommt alle möglichen blöde Gedanken. Auch natürlich gute Gedanken. Auch das. Liebe kommt auch aus dem Herzen. Friede kommt auch aus dem Herzen. Und gute Wünsche kommen auch aus dem Herzen. Also herzliche Grüße und gute Wünsche von Herz, von ganzem Herzen. Ist es oft ehrlich oder was ist es? Machen wir nur Theater, dass wir einfach Grüße schicken von ganzem Herzen? Ist das wirklich von einem ganzen Herzen? Oder wir sind zu feige zu sagen, dass wir das nicht wünschen, was wir da schreiben und nur ummalen das irgendwie anders? Krebs und alles andere ist der Stau von unterdrückten Gefühlen. Von unterdrücktem Ärger. Weißt du, alles kommt in diesem Staubsauger. Und unterdrückte Bitterkeit. Stell dir mal vor, wenn dein Herz voller Bitterkeit ist. Zorn und Neid und Eifersucht. Und wenn das so voll ist, dann musst du dich nicht wundern, dass plötzlich etwas bei dem kleinsten Funken das explodiert. Und dass du dich ausrastest. Sagt man heutzutage so, ausrasten. Und da kommt nichts Gutes dabei raus. Wenn du ausrastest, kommt nichts Gutes dabei raus. Und so viele Leute rasten immer aus. Man muss seine Gefühle verarbeiten, und zwar mit dem Herzen. Du brauchst ein Ventil, für all die negativen Gefühle, die dir so tagtäglich begegnen, so die Voraussetzungen für das Gute. Das Gute kann nicht kommen, solange das Böse noch nicht da ist und solange das Böse noch nicht verarbeitet wurde. Immer zuerst mal These, Antithese, Synthese. Das ist der Gang der Dinge, so passiert es immer. Solange Hass noch nicht da ist, kann noch nicht Liebe kommen. Du musst das eine hassen und das andere lieben, so Trennung und Entscheidung. Aus einem Brunnen kann nicht gleichzeitig, heißt es beim Jakobus, süßes und bitteres Wasser fließen. Also du musst erst mal wissen, das nicht, aber das will ich. Also das Herz entscheidet. Und manchmal fragt man sich, warum, wie konnte sich da in das Mädel oder den Mann verlieben? Warum? Das Herz hat gesprochen. Das Herz hat gesprochen. Und da kannst du, für das Herz gibt es keine Erklärung. Du musst also von dem Bösen zuerst erlöst werden und du musst wissen, aber was das Böse ist. Deshalb, wir haben auch gestern kurz gestreift nur, bevor du richtig glauben kannst, musst du zuerst mal richtig zweifeln. Du musst Fragezeichen haben, warum, weshalb, wieso und alle möglichen Fragen. Und dann kannst du erst sagen, und jetzt weiß ich ganz genau, der unbekannte Gott ist mir ein vertrauter Gott, er ist mein Vater, der hat mich geschaffen, hat mich von Anfang an gewollt. Und bevor irgendwie ein Würmchen, ein Regentropfen, ein Sonnenstrahl oder irgendjemand im Weltraum irgendwo war, irgendein Stern, ein Planet, Gott hat mich gewollt vor Grundlegung der Welt. Aber du musst es wissen, zuerst musst du abwägen beides. Wer Gutes ernten will, muss zuerst mal das Feld bestellen, also Voraussetzungen. Wer Gutes ernten will, du musst zuerst das Feld bestellen und da gibt es eine ganze Menge Arbeit. Da gibt es eine ganze Menge Arbeit. Du musst zuerst mal den Leuten vergeben, das Unkraut jäten. Die Steine des Ärgernisses, die Steine des Anstoßes. Zuerst einmal, bevor das Gute kommt, wer rollt uns den Stein weg vom Grab? Das war die große Frage. Die Steine des Ärgernisses und du ärgerst dich über das und du ärgerst dich über jenes. Das sagst du natürlich nicht, aber das sind die Dinge, die in deinem Leben existieren, die Ärgernisse, dass du aufhörst, dich zu ärgern. Und damit beginnt das Werk der Erlösung, der Versöhnung, und zwar indem du anfängst zu vergeben. Bevor wir die Bitte haben, gib uns unser tägliches Brot, heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Also ohne dem läuft nichts in unserem Leben. Das Gute kommt erst, wenn du vergibst. Und da ist eine ganze Menge zu vergeben. Deinen Eltern vergeben, deinen Bruder vergeben, deinen Pastor vergeben, der Gemeinde vergeben, der Gesellschaft vergeben, dem Bürgermeister vergeben, der Bundeskanzlerin vergeben, dem Papst vergeben. Und was viele auch nicht glauben, dass sie vergeben müssen, dem lieben Gott vergeben, dass er mich geschaffen hat. Dass, Herr, wenn ich nicht geboren wäre, hätte ich mir so viel Ärger erspart. Warum hast du mich kommen lassen auf diese Welt? Der Boden muss umgearbeitet werden, umgepflügt werden. Bevor etwas auf deinem Acker wächst, musst du alles zuerst mal umschoren, umgraben. Das Negative, das Böse muss verarbeitet werden. Das ist so wichtig. Bevor das Gute kommt, der ganze Mist muss runter eingegraben werden. Unter die Erde. Alles, was in deinem Unterbewusstsein ist, das muss runter. Was so immer im Keller liegt, doch. Dein Keller muss gereinigt werden. In deinem Keller muss aufgeräumt werden. Da ist in deinem Keller noch so viel Klump. Noch so viel. Weißt du, was trägst du im Keller? Meistens trägst du nur die Sachen im Keller, die du nicht mehr brauchst. Und wirst auch nie mehr brauchen. Aber deshalb solltest du die Sachen bereinigen und entsorgen, die du nie mehr wieder im Keller gebrauchen wirst. Also im Keller liegen meistens nur Sachen, die du nie mehr brauchst. Also ich denke von an meinen Keller. Also da liegen Sachen rum, die meine Kinder liegen gelassen haben. Da denkst du, vielleicht holen sie sich das nochmal ab. Das ist mein Hintergedanke. Aber weißt du, irgendwann muss ich die Sachen rausschmeißen, mich von den Sachen trennen. Sonst wird dieser Ramsch und dieser ganze Krusch, was da drin ist, das wird so voll. Wir müssen unser altes Leben entsorgen, bevor was Neues kommt. Und ich habe mir eine als Philosophie gemacht, bevor ich mir was Neues kaufe, neues Hemd oder neue Hose, kommt die alte zuerst mal raus. Denn ich kann nicht gleich zwei Sachen da alles vollpacken und so weiter und das alte. Ich werde das alte nie mehr tragen, denn sonst müsste ich nicht was Neues kaufen. Also wir müssen Platz machen für das Neue, bevor das alte, wir müssen das alte rausschaffen, damit das Neue kommen kann. Also Voraussetzungen für das Gute. Also es ist mehr als nur Halleluja zu sagen. Es ist mehr als nur, ich glaube an Gott. Es ist zuerst mal das Alte auf Seite packen, rausschmeißen, entsorgen, die ganzen Altlasten, die ganze negative Erinnerung, die ganzen Verletzungen, die du erlebt hast. Vergiss es, nur du weißt es, die Verletzungen. Die anderen, die dich verletzt haben, wissen nichts mehr. Die gehen weiter und denken, das hast du kapiert. Wenn du das Gute ernten möchtest, die Voraussetzungen für das Gute in deinem Leben, was sind die Voraussetzungen? Eine Sache, die ich weitergeben möchte, Nike hat es als Slogan, aber interessiert mich nicht so viel, ist natürlich kein großer Gebrauchsschutz darauf. Tu es. Tue was Gutes, würde ich sagen. Tue was Gutes. Und das ist, was Paulus an die Philipper schreibt. Denk demnach, was wohl lautet, ob es eine Lobrede ist, was einen aufbaut, was einen ermutigt. Also tue was Gutes. Wenn du Gutes ernten möchtest, du musst mit dem Guten anfangen. Und zwar bei dir selber. Fang an, Dankeschön zu sagen. Das ist das Erste, was die Menschen hier in Deutschland anfangen sollten. Dankeschön zu sagen. Und du wirst merken, plötzlich, wie die Dinge bei dir funktionieren, wenn du anfängst, Gutes zu tun. In der Bibel heißt es, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihnen zuerst. Du möchtest besucht werden? Vergiss es. Du wirst nicht besucht. Du kannst noch so viel dir wünschen. Besuch jemand. Ich habe eine liebe Frau in Heilbronn in der Gemeinde gehabt. Die kommt zu mir in der Seelsorge und sagt, lieber Pastor, niemand ladet mich ein. Niemand besucht mich. Ich bin Witwe. Und ich bin so einsam. Ich leide unter Einsamkeit. Ich sterbe fast vor Einsamkeit. Einfach, Schwester, du stirbst nicht. Und seitdem, und ihr Mann hieß Adolf, glaube ich, seitdem der Adolf tot ist, habe ich auch keinen Kuchen mehr gebacken. Also es muss schlimm gewesen sein bei dieser Frau. Ich habe gesagt, so, liebe Schwester, ich weiß nicht mehr genau, wie sie hieß, aber ich weiß, Maya hieß sie mit Familiennamen. Ich habe gesagt, liebe Schwester, also, was hat der Adolf gerne gegessen? Karottenkuchen. Habe ich gesagt, so, jetzt backst du Karottenkuchen und ladest da ein paar Freundinnen aus der Gemeinde ein. Und sie hat Karottenkuchen gebacken. Ich habe gesagt, wen lade ich ein? Ich habe gesagt, gerade die Nächsten, die um die Ecke kommen. 5 Stück. Lade sie mal ein, mach so Kaffeerunde, Teerunde oder was auch immer. Und das hat sie gemacht. Also Karottenkuchen gemacht, das konnte sie gut backen. Aber seitdem der Adolf tot war, hat sie keinen Karottenkuchen mehr gebacken. Und das ist das Problem für die Einsamkeit. Und ja, habe ich nichts mehr gemacht. Und sie hat eingeladen. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt hat sie plötzlich so viel Besuch, dass ich sagen muss, bitte die Schwester sowieso nicht mehr besuchen. Die hat so viel Besuch jetzt. Und sie hat in ihrem Haus sogar Gebetskreis angefangen, sogar einen kleinen Hauskreis angefangen. Alles nur, weil sie Karottenkuchen gebacken hat und eingeladen hat. Und die Leute haben dann Blumen mitgebracht. Plötzlich war es so, als wenn sie immer Hochzeit und Geburtstag hätte. War so. Aber sie musste von sich raus. Sie musste über ihr Schatten springen. Sie musste etwas tun. Karottenkuchen. Und dann habe ich eine Schwäbin gehabt. Schwaben sind ein bisschen geizige Menschen. Gott möge sie segnen. Und habe eine Schwäbin in der Gemeinde gehabt, dann kommt jemand und ich sage, du Hoch, mir schenkt niemand was. Ich sage, wie bitte? Dein Mann schenkt ja nichts zum Geburtstag, mir schenkt niemand was, nein. Ich sage, was schenkst du eigentlich? Und dann schaue ich ihre schönen Schuhe an und sage, schenk doch die Schuhe irgendjemand. Mach mal einen Versuch, schenk deine Schuhe. Und dann tatsächlich, am nächsten Sonntag bringt sie die Schuhe in die Gemeinde und schenkt die Schuhe, die sie vorher am Sonntag anhatte, irgendeiner Schwester, die auch die gleiche Schuhgröße hatte. Und was passiert? Die Schwester hat so viel Schuhe bekommen, dass ich sogar Stopp sagen musste, bitte schenkt der Ilse keine Schuhe mehr. Die Ilse hat den Schrank voll, der Mann schimpft schon, dass sie eine ganze Sammlung von Schuhe jetzt hat und das, weil sie einmal was getan hat. Tu was Gutes und du wirst eine Lawine auslösen. Tu mal was Gutes. Fang mal was Gutes an. Schenk irgendjemand ein Stück Brot. Und wir haben da draußen so große Zucchinis. Du kannst mal den Goliath erschlagen damit. Und schenk was. Und weißt du, dieses Schenken bereichert unser Leben. Das Schenken bereichert unser Leben. Behalt nicht alles für dich. Tu was Gutes. Und das Schlechte kommt von selbst. Aber lass dich nicht durch das Schlechte oder durch das Negative entmutigen. Zu viele Leute lassen sich schnell entmutigen. Deshalb, du sollst durch das Gute das Böse vertreiben. Da muss ich nicht sagen, Satan hinter mir. Nein, mach ihn nicht. Tu was Gutes und der Teufel muss fliehen. Der Teufel hält bei guten Leuten nicht aus. Und will mit guten Leuten nichts zu tun haben. Der ist nur bei den schlechten Leuten zu Hause. Also fang an, was Gutes zu tun. Da brauchst du nicht mehr Satanismus, Exorzismus betreiben. Da musst du nicht mehr Teufel austreiben. Fang an, mal was Gutes zu tun. Denn der Teufel hasst das Gute. Der Teufel ist ein Freund des Bösen. Der Schlechte ist der Urheber des Bösen. In Richter Kapitel 10 bis Kapitel 11 wird berichtet, wie Menschen, die gehasst waren, abgelehnt waren, Gutes erreichten. Egal welche jetzt waren, das sind mehrere Geschichten. Der eine war behindert, der andere war so, der andere war so. Aber diese behinderten Leute, die haben Gutes getan. Die haben nicht auf ihre Behinderung geschaut, sondern sie haben auf die Möglichkeiten geschaut, was sie können. Dass sie sogar noch vom Rollstuhl aufstehen können. Oder dieser Jabez, dass er voller Schmerzen nicht gewollt und nicht gewünscht und ein Mann, der Pech und Pannen war, und dieser Mann plötzlich ergreift die Initiative, tut was Gutes, und er wird der beliebteste Mann im ganzen Land. Fang etwas an zu tun, was die anderen nicht tun. Fang an, über deinen Schatten zu springen. Gutes zu tun heißt es, über seinen Schatten zu springen. Also, du hast vielleicht selber nicht viel. Aber du machst viel mehr, wenn du über deinen Schatten springst und etwas unternimmst. Das Gute arbeitet dann für dich von selbst. Da musst du nur sorgen, dass es nicht zu viel wird, des Guten. Das Gute arbeitet für dich, wenn du es erlaubst. Dann werden Hindernisse beseitigt, plötzlich rufen dich die Leute an, plötzlich sogar nachts wollen die was von dir. Ja. Weißt du, das sind die Voraussetzungen. Wie erreiche ich Gutes und wie kommt das Gute zu mir? Fang an, gut zu sein, zu loben die Menschen. Weißt du, das kostet nicht viel, sondern Lob und Dank und so weiter. Ach, guck mal, deine Krawatte. Heute hat wahrscheinlich niemand eine Krawatte da. Aber die ist so wunderbar. So, wo hast du die gekauft? Und dann erzählt er da, wo er die Krawatte bekommen hat. Und, oder irgendwas anderes. Schau den Menschen an und sag, guck mal, deine schönen blauen Augen. Ist das nicht schön? Oder braunen Augen? Oder grünen Augen? Und dass du heute den Scheitel auf der Seite trägst, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Weißt du, du sollst etwas Nettes finden. Du brauchst nicht groß, also ich sehe so einen heiligen Schein auf deinem Kopf. Die, weißt du, du spar dir die ganzen heiligen Scheine. Finde was Kleines, Nettes. Die Halskette. Oder sag, guck mal, wie du die Sache trägst. Das ist toll. Wann hast du zum letzten Mal irgendjemandem gesagt, du bist toll, du bist gut, du bist nett? Die Bibel sagt, wir sollen Lob sprechen. Nicht nur lobe den Herrn. Du kannst den Herrn nicht loben. Vergiss es. Der ist zu weit weg über die Wolken. Da kommst du gar nicht hin. Fang an, hier irgendjemand zu loben unter deinen Mitmenschen. Da wird der Lob Gottes freigesetzt und das gibt dann so ein Echo. Gibt so einen Echo-Effekt. Das kommt dann bis zum lieben Gott nach oben hin. Wenn du anfängst, jemand zu loben. Also wie erlebe ich das Gute? Wie kommt das Gute zu mir? Wie kann ich das Gute ernten? Du musst sehen, wenn du etwas haben willst, du musst zuerst einmal etwas freisetzen bei dir. Die Leute im Richter 10 bis Richter 11, sie waren Abgelehnte und wurden große Leiter, sie waren Schwache und dann wurden sie große Helden und sie haben immer den Spieß umgedreht, sie haben ihr Schicksal nicht hingenommen. Du musst nicht sagen, ich bin gehasst, niemand mag mich, ich bin der Kleinste. Vergiss es. Die Zwerge können auch sehr viel erreichen. Es ist immer die Frage, wie du dich siehst. Hast du schon Leute beobachtet, wenn sie bei Kranken waren, wenn sie die Kranken besucht haben? Die kommen auch so schleppend und krank raus. Ja. Du musst positiv denken. Um das Gute zu empfangen, musst du den Spieß umdrehen. Und nicht nur sagen, also wir sind alle krank. Ich habe meine Schwester besucht in Weinsberg bei Heilbronn. Die hat so Depressionen gehabt und stank nach Katzenpicke, Pinke und was weiß ich alles. Das war katastrophal. Ich besuche und sage, Schwester, wann hast du zum letzten Mal deine Wohnung gelüftet? Ach, das ist schon lange her. Gut. Und dann habe ich gesagt, jetzt werden wir das machen. Und jetzt habe ich Fenster aufgemacht, sehe ich, dass sie sogar noch so ein Harmonium hat, so ein Tretharmonium und so weiter. Ich habe gesagt, bestimmt hast du Musik früher gemacht. Ja, ich habe früher Musik gemacht. So, okay, das werden wir machen jetzt. Und da habe ich gesagt, guck mal, mit einer Depression. Ich weiß ganz einfach, wie man Depression austreibt. Da muss man gar nicht beten, um Depression auszutreiben. Man macht mal alle Fenster auf. Lass mal Sonnenschein hinein. Und wenn Sonnenschein in dein Fenster reinkommt, kommt auch Sonnenschein in deinem Herzen. Habe Fenster aufgemacht, habe ich die Fenster aufgemacht, zuerst mal gelüftet und alles ein bisschen sauber gemacht. So, und dann habe ich gesagt, Schlussschwester, was kannst du noch spielen? Ich werde singen und du wirst spielen. Und dann haben wir zusammen dann so Duett gesungen bei der Frau. So, und dann zur Pfingstjubellieder, was sie da spielen konnte, haben wir gesungen. Weißt du, was dann passierte? Die Nachbarn haben gesagt, Frau sowieso, oh, es ist schon so lange her, dass wir mal singen aus ihrer Wohnung gehört haben. Also muss ihnen ein guter Tag gewesen sein. Ihnen ging es gut. Und weißt du, was die Frau angefangen hat? Sie hat jeden Tag, wenn sie ihre Andacht macht, Fenster aufgemacht und gesungen und gespielt und wenigstens ein Lied gespielt. Und das hat die Leute gefreut. Und Leute haben gesagt, bitte spielen Sie. Hören Sie nicht auf zu spielen. Das hat den Leuten gut getan, wenn sie hören, die Frau spielt und die Frau döst nicht, die Frau gibt sich nicht auf, die Frau resigniert nicht, die Frau spielt. Tu was Gutes. Das Böse kommt von selbst, da musst du dafür nicht sorgen. Aber das Gute, wir müssen da etwas unternehmen. So, das ist mein Angebot hier, wie unser Leben weitergehen soll, was wir machen müssen in unserem Leben, bevor das Gute kommt. Wir haben ja die Themen gehabt, den Glauben ausleben und so weiter. Ich muss diese Predigten alle ausführen. Weißt du, den Glauben ausleben ist mehr als nur die Bibel lesen und beten und die Stille geben. Weißt du, wir sollen rufen zu dem Herrn. Wenn du nicht rufst, wird nichts passieren. Angenommen, du bist beim Ertrinken und das Wasser steht bis hier. Und er sagt, ja, ich kann noch schwimmen, ich kann mich noch übers Wasser halten. Gewiss, du kannst dich übers Wasser halten. Aber du wirst bald untergehen. In der Bibel heißt es, rufe zu dem Herrn und er wird dich erretten in deiner Not. Die meisten Leute rufen nicht. Die meisten Leute denken, ich kann mich noch übers Wasser halten. Ruf zu dem Herrn, schrei, lieber Gott, wo bist du? Der unbekannte Gott, wir haben ja die Tage gehabt. Herr, wo sind deine Wunder? Und David hat gesagt, ja, wie lange muss ich mir das anhören, wenn die Leute sagen, wo ist dein Gott? Denk drüber nach. Die Leute haben als Versager Siege erlangt, indem sie den Mund aufgemacht haben. Indem sie eine Keule genommen haben oder Steinschleuder genommen oder sonst auch was. Etwas getan haben. Wie vertreibt man böse Tiere? Du musst beim bösen Tier noch nur was in der Hand haben. Ich weiß nicht, die Tiere sind blöd. Aber wenn die sehen, dass du was in der Hand hast, dann rennen sie. Bei meinem Hund musste ich nur bücken und was aufheben. Dann läuft es schon. Nur bücken. Verstehst du, du musst nur was aufheben, was in der Hand haben. Es ist so wichtig, dass du etwas in deiner Hand hast. Das Wort Gottes, den Glauben, die Verheißung, irgend so eine Steinschleuder, irgendetwas. Und du wirst sehen, der rennt schon. Der Teufel rennt, das Böse rennt. Und wenn das Böse mal weg ist, kann das Gute erst kommen. Und dann hast du Frieden, dann hast du Luft. Wann kommt das Gute? Das Gute arbeitet für dich, wenn du es erlaubst. Wenn du die Hindernisse beseitigst, wenn du die Voraussetzungen dafür schaffst, wenn du das Feld bearbeitest, deine Einstellung bestimmt deine weitere Entwicklung. Und du musst dich bücken, weißt du? Das ist etwas Prophetisches drin. Bücken ist ein Bild für Gebet. Du musst dich bücken. Fang an zu beten. Und wenn er das Negative sieht, der Mann betet. Du, Beter sind Wundervollbringer, Weltenbezwinger. Das sind Beter. Das Gute tut nichts ohne deine Zustimmung, ohne deinen Eingriff, ohne deine Aktion. Gott drängt sich uns nicht auf. Er weiß, er kann uns Gutes geben, mehr als wir brauchen, aber er drängt sich uns nicht auf. Er wartet, bis wir ihm zustimmen, ja sagen. Du musst auf Empfang eingestellt werden. Ja, Herr, leere Hände bringen. Deshalb allen Plunder weg und leere Hände zu Gott bringen und sagen, Herr, diese leere Hände musst du füllen. Ich habe einen Mitschüler gehabt in der Schweiz, aus Nigeria, glaube ich, aus Ghana war er. Wir machen morgens eine Gebetsstunde in der Kapelle und dann macht er etwas ganz Verrücktes. Er geht nach vorne und betet nicht, macht sein Portemonnaie auf und dann sagt er nur, lieber Gott, siehst du. Lieber Gott, siehst du, da ist nichts drin. Und da war nichts drin. Wirklich, da war wirklich nichts drin. Lieber Gott, siehst du. Und hat dem lieben Gott sein leeres Portemonnaie gezeigt. Und er hat gedacht, jetzt will ich mal sehen, was da passiert. Und ein paar Tage später hat er Briefe aus irgendwo aus Süddeutschland bekommen. Und da waren 10 oder 20 Mark drin. Für das leere Portemonnaie. Du musst Gott dein leeres Portemonnaie zeigen. Wann hast du Gott das letzte Mal dein leeres Portemonnaie gezeigt? Oder Sparbuch oder Kontobuch? Du musst also auf Empfang eingestellt sein. Du musst also etwas tun, Zeichen setzen. Und es werden Zeichen geschehen. Die da glauben, werden Zeichen tun. Was für Zeichen tust du? Du lehrst Portemonnaie aufmachen, dem lieben Gott. Sag, lieber Gott, guck mal, ich bin pleite. Was machen wir beide denn? Das Gute tut nichts. Es muss ein Bedürfnis da sein, eine Notwendigkeit da sein. Weißt du, Gott tut kein Wunder, solange du kein Geld brauchst. Aber er tut ein Wunder, wenn du Geld brauchst. Wenn du in Not bist. Wer Gutes empfangen will, der muss etwas tun. Es kommt nicht von selbst. Also die Voraussetzungen, um das Gute zu empfangen, es kommt nicht von selbst. Und das sage ich als Pastor, habe über 40-jährige Berufserfahrung. Und ich habe gemerkt in meinem persönlichen Leben, im Leben vieler anderer Menschen, von selbst wächst nur das Unkraut, das Negative, das Böse. Das wächst und gedeiht, da musst du gar nichts machen. Das Böse, das explodiert fast. Aber das Gute, das Böse wächst nur deshalb, weil wir hier in dieser Welt unter der Herrschaft des Bösen stehen. Aber das Gute, da musst du was tun, was unternehmen. Wer Gutes ernten will, soll anfangen, Gutes zu sehen. Fang an, Gutes zu tun. Gutes zu reden. Also eigentlich fängt es das Gute an mit dem guten Gedanken. Fang an, gut zu denken. Du kannst nicht Gutes reden, solange du nicht gut denkst. Du musst anfangen, positiv zu denken. Nicht immer von Krankheit und Schmerzen und Armut und Mangel und Komplexe zu reden. Nein, fang an, gut zu denken, gut zu planen und dann gut zu reden. Erzähl! Wir gehen dieses Jahr im Urlaub, auch wenn du noch keinen Cent in der Tasche hast. Und du wirst sehen, wie plötzlich Cents kommen, Stück für Stück. Ich sage das nicht zu viel und ich übertreibe es nicht. Wir müssen die Dinge ins Dasein rufen. Gott hat uns schöpferische Kräfte gegeben und wir müssen diese schöpferische Kräfte gebrauchen. Ich werde, nimm mal an, du bist ledig und willst heiraten, ich werde einen Prinzen heiraten. Meinen Prinzen oder meine Prinzessin. Und dann stell dir deine Prinz und deine Prinzessin vor, wie du es vorstellst, mal so auf dem Foto. Wir haben neulich jemand hier gehabt, der hat es ausgemalt, so skizziert, wie, was sie sich wünschen, ein Haus, ein Auto, ein Swimmingpool. Du musst dir die Sachen wünschen. Solange du das nicht wünschst, kannst du auch nicht bekommen. Und Gott sagt, ich will deine Wünsche erfüllen, aber du musst mir deine Wege befehlen, auf mich hoffen und ich werde dir geben, was dein Herz sich wünscht. Die Voraussetzungen für das Gute ist mehr als nur, ich brauche jetzt 100 Euro. Vergiss es, du kriegst keine 100 Euro. Es ist eine lange Vorbereitungsphase. Es ist eine lange Vorbereitungsphase. So, plane das Gute, mal dir das so aus. Und ich denke, wir sollten auch so lernen, visuell zu arbeiten. Du solltest zu Hause so auf deinem Schreibtisch einfach mal ausmalen, was du alles willst. Nicht nur aufschreiben, sondern ausmalen. Und dann natürlich auch tun. Nie geht das Gute verloren, egal wo du es gesehen hast. Eigentlich geht gar nichts verloren. Alles, was du siehst, geht irgendwann irgendwie auf. Also tue heute etwas Spezielles für eine Person in der Not. Das ist vielleicht mal eine Sache, wo du anfangen könntest. Tu für irgendeinen Menschen Unerwartetes. Vielleicht hast du nur 5 Euro in der Tasche. Nimm diese 5 Euro und steck irgendjemand so hinten in die Tasche rein. Du musst nicht sagen, der Herr zeigt mir, ich sollte die 5 Euro geben. Vergiss es, der Herr zeigt mir. Der Herr hat dir gezeigt, dann tu es. Du musst auch nicht lang Vorrede und Nachrede und Überrede und was weiß ich, welche Rede machen. Tu es. Steck dir 5 Euro und dann schaust du einfach in die Luft. Und dann überlässt du Gott die Resultate. Und ich sag dir, wenn du Gott die Resultate überlässt, kriegst du den Segen von oben. Tu etwas Unerwartetes, beschenke jemand, bediene jemand ganz besonders, lächle jemand zu. Es kostet nicht viel, jemand zuzulächeln, zu flirten, zu zwinkern, mit den Augen zu zwinkern. Einfach nett sein. Wenn du in der U-Bahn sitzt, lächle die Leute mal an. Hast du es mal probiert, anzulächeln? Da sind alle so tierisch ernst, als wenn wir kurz vor dem Weltuntergang stehen. Lass mal was Freundliches. Lächle die Leute an. Ist das heute nicht ein schöner Tag? Zwar ist es ein bisschen heiß, aber es geht. Gott sei Dank, dass es nicht so viele heiße Tage gibt auf dieser Welt. Und dann kommst du vielleicht mit den Leuten ins Gespräch. Natürlich, ich weiß, viele Leute sind nicht gesprächig. Mach irgendjemand eine Freude. Hör mal jemand zu. Sag du, wie geht's denn dir eigentlich? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Oder ermutige jemand. Eine alte Frau oder einen alten Mann. In meiner Bibel steht, lasst die Menschen eure guten Werke sehen und sie werden Gott preisen. Lasst die Menschen eure guten Werke sehen und sie werden Gott preisen. Wenn Gott dein Gutes sieht, das du dem angetan hast, Er sieht auch, wenn du das Böse angetan hast. Aber wie viel mehr das Gute, das du dem angetan hast, er wird das Gute sehen und die Leute werden sagen, Dankeschön, ihr werdet nie vergessen, ich laufe im Park und ich sehe einen Mann, der so niedergeschlagen, der pennt wahrscheinlich auch so noch dazu, läuft so und bewegt kaum die Füße noch und schleppt sich so hin. Ich sage, lieber Gott, wie erquicke den Menschen, erfreue sein Herz. Und dann sagt der Herr zu mir, warum tust du das nicht? Warum muss ich das tun? Und dann habe ich gedacht, lieber Gott, wie macht man das? Und dann lag ich in der Tasche, dann habe ich so, bei uns gab es nur die 5-Mark-Stücke, Silberstücke. Dann nehme ich dieses 5-Mark-Stück und ich wusste, da muss hier vorbeilegen, lege es auf der Straße, auf dem Weg und gehe dann mit und verstecke mich im Gebüsch und guck zu, was da passiert. Du, der kommt so schleppend und fast siechend kommt er da hin und sieht er, dann guckt er, der steht aufrecht. Eines Hauptes länger, der steht gerade plötzlich und hebt es auf, guckt es noch und er sagt, danke Herr, siehst du, so macht man das. Hier habe ich etwas gelernt, im Park. Du musst nicht in die Gemeinde kommen, um was zu lernen, du kannst im Park was lernen. Erfreue einen Menschen. Wann hast du zum letzten Mal jemanden glücklich gemacht? Nicht nur mit Geld. Weißt du, wir denken, wir können die Leute nur mit Geld glücklich machen. Mit einem guten Wort, guten Gedanken. Tue Gutes. In Hebräer 13, 16 heißt es, vergisst nicht Gutes zu tun. Wir haben es so schnell vergessen. Wir wollen immer Gutes haben. Lieber Gott, ich brauche das und das. Vergisst nicht Gutes zu tun. Das Gute sind Opfer, die Gott gefallen. Gott gefällt Liebe. Wahre Geber sind eigentlich richtige Empfänger, die das Gute nicht vergessen haben. Vergisst nicht Gutes zu tun. Nicht nur zu konsumieren, nicht nur ich, Herr. Weißt du, wir sind so Egoisten, die Christen, die Pfingster und die Charismatiker, ganz schlimm. Herr, ich will gesegnet werden, ich will erfüllt werden, ich will, was ich alles so will. Aber Herr, und da sind so viele, die noch gar nichts haben. Warum sollst du vom 3. und 4. Segen hören? Da gibt es Leute, die haben vom 1. Segen noch nichts gehört. Ich. Vergiss nicht, Gutes zu tun. Weißt du, wenn der andere gesegnet, stell dir mal vor, in der Versammlung, wenn alle gesegnet werden und du nicht, eigentlich durch die gesegnete Versammlung wirst du auch gesegnet. Wenn es denen gut geht, geht es dir auch gut. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Also vergiss nicht, Gutes zu tun. Und dann am allermeisten an Glaubensgenossen steht hier. Wo weißt du, was gut und was schlecht ist? In deinem Herzen, in deinem Inneren. Dein Inneres sagt, guck mal, also wie die sich schleppt. Du kannst schon die Leute am Gang angucken, also denen geht es bestimmt nicht gut. Bei denen fehlt irgendwas. Du siehst also wieder gebückt, gekrümmt, gebeugt. Dein Inneres sagt, was gut ist, was du hier helfen könntest und was du da tun könntest. Mein Angebot und meine Botschaft heute ist, bevor das Gute kommt, was muss ich tun? Gewöhn dich permanent, kontinuierlich an Gutes, einfach Gutes zu tun, überall wo du bist, an jeder Straßenkreuzung, an jeder Ecke, wo auch immer, dem anderen die Vorfahrt lassen. Weißt du, dann winkt er dir, wenn du dem anderen Vorfahrt lässt. Also das ist doch nett, also wenn du da irgendwo den vorbeifahren lässt, der ist happy und er winkt dir. Weißt du, wenn er das macht, er segnet dich unbewusst. Er segnet dich unbewusst, wenn er dir winkt. Das sind Kleinigkeiten, ich werde nicht gesegnet. Aber weißt du, jetzt fährt er doch mit seinem dicken, fetten Mercedes, lassen wir mal so, und du lässt ihn vorbei. Eigentlich würdest du sagen, nein, ich komme mit meinem, was weiß ich. Aber nein, du lässt ihn vorbei und dann winkt er und er bedankt sich. Das ist schon ein Stück Segen. Die meisten Leute wissen nicht, Gutes zu tun. Sie haben es vergessen. Wie macht man das Gute überhaupt? Gutes zu tun soll eine Gewohnheit werden, so eine Lebenstätigkeit, einfach permanent. Und dann wird Gutes und Barmherziger sogar deinem ganzen Leben folgen. Das Gute muss in unserem Leben einfach Normalzustand sein. Tür aufmachen, Lady first, oder was auch immer ist, so einfach zuvorkommend. Sollte einfach ein Lebensgesetz sein, das Gute in unserem Leben. Und je mehr wir Gutes tun, desto mehr werden wir Gutes erfahren. Desto größer werden unsere Fähigkeiten. Wir steigern da uns im Guten. Unsere Lebensqualität wird größer. Das Gute ist etwas Fundamentales und größer als das Böse. Das Gute setzt sich immer durch. Das musst du wissen. Also, wir sollen das Böse durch das Gute überwinden. Also, wenn du böse Dinge erlebst in deinem Leben, kehre den Spieß um. Du sollst also sagen, nein, jetzt werde ich genau das Gegenteil tun. Also, übers Kreuz bringen. Und das ist eine Überwindung. Dazu musst du sterben. Übers Kreuz bringen. Oder einfach dieses Ding so nicht hinnehmen, sondern einfach überwinden. Das Gute ist fundamentaler als das Böse, ist vernünftiger und logischer als das Böse. Das kleinste Licht ist stärker als die größte Dunkelheit. Das Gute ist immer von Gott und das Böse ist immer vom Teufel. Und das Gute führt dich immer zu Gott. Tolstoi erzählt eine kleine nette Geschichte. Da ist ein Räuber, ein Dieb, ein ganz schlechter, gottloser Mensch, der kommt in den Himmel und steht vor der Himmelspforte. Und dann fragt der Engel dort an der Himmelspforte, ja, was hast du Gutes getan? Und der Engel muss untersuchen und einfach dem Petrus dann sagen, was er Gutes getan hat. Und bei dem Mann findet er nichts Gutes. Ja, hast du wirklich nichts Gutes getan? Und dann sagte ich, mir fällt nichts ein. Also ich weiß es nicht. Ich mache die Geschichte jetzt kürzer. Und mir fällt nichts ein. Also ich weiß es nicht. Ja, hast du wirklich in deinem ganzen langen Leben nie was Gutes getan? Und dann suchte weiter in den Akten und untersucht. Ja, was ist da mit der alten Frau mit ohne Zwiebel? Sagte, ja, die Zwiebel habe ich gestohlen. Aber dann habe ich die alte Frau gesehen, die hat nichts zu essen gehabt und die war da und weinte und so weiter. Und dann habe ich einfach aus Mitleid ihr die Zwiebel gegeben. Ja, hat er gesagt, das ist wenigstens etwas. Halt dich an der Zwiebel fest. Und so kam er in den Himmel, er hat sich nur an der Zwiebel sich festgehalten. Eine kleine Geschichte, eine Kleinigkeit. Irgendetwas wird in deinem Leben sein, an das du dich festhalten kannst, an das Gute. Auch wenn es eine Zwiebel ist. Was ist das Gute überhaupt? Es ist nicht Erfolg und Profit und Money oder sonst all diese irdischen Dinge. Nach dem Guten soll man streben, das ist ein Ziel, eine Philosophie ist das. Eine Einstellung ist das. Ein Geist. Nach Hebräer Kapitel 6, Vers 9 und folgende Verse. Gott hat uns immer was Besseres vorbereitet. Für seine Kinder ist das beste Kleid, beste, alles das Beste. Der fetteste Ochse, gemästete. Also du kannst, wenn du zu Gott kommst, du wirst das Allerbeste bekommen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dich darauf einstellst. Das Beste ist von Gott dir vorgesehen. Warum sollst du nicht gut sein? Und je mehr du Gutes tust, desto mehr Gutes wirst du ernten. Denn was du siehst, das wirst du bekommen. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Also du kannst an dem einen anhängen und den anderen musst du lassen. Und deshalb Segen und Fluch ist beides da. Und du entscheidest und du wählst das. Entweder oder. Gottes Wege sind immer vollkommen. Entweder Segen und Fluch. Wer entscheidet, mit wem du gehst, das bin ich. Ich treffe die Entscheidung. Nur ich und sonst niemand. Nicht Gott. Ich entscheide, ob ich Gutes oder Schlechtes wähle. Deshalb, wenn wir unseren Schuldigen vergeben, wird er auch uns vergeben. Mit welchem Maß wir messen, wird auch uns gemessen. Die Entscheidung für Gott, das ist der erste Schritt in diese erste Richtung, in die richtige Richtung, um das Gute zu empfangen. Der erste Schritt zur Veränderung, der erste Schritt zur Heilung, zur Erneuerung, zur Wiederherstellung. Also der erste Schritt ist einfach, dass du mit Gott anfängst. Und dann beseitigst du Stück für Stück die Blockaden. Das ist erstmal das Gute. Und was hindert dich? Wie lange ist es her, dass du mit deinem Freund, Freundin, deinem Nachbar, Nachbarin oder Partner und Partnerin gesprochen hast? Wie lange ist es her? Weißt du, bei vielen Leuten, manchmal muss die Leute beerdigen und muss man zuerst mal die Verwandten suchen. Wo ist die Mutter und wo ist der Vater? Hier in Berlin habe ich mal eine Mutter beerdigt, die hat 8 Kinder und die 8 Kinder wollten nicht zur Beerdigung ihrer Mutter kommen. In Neukölln. Die wollten nicht zur Beerdigung der Mutter kommen. Die haben gesagt, ach, lass doch, die hat abgekratzt. Es ist schlimm. Eine Mutter bringt 8 Kinder zur Welt und da ist niemand dabei. Da muss nur die Leichenträger und der Pastor allein begleiten, die alte Frau. Ist schon traurig. Ich weiß nicht, was da passiert ist in dieser Familie. Wahrscheinlich nie was Gutes empfangen. Nie was Gutes gegeben. Nur an sich gedacht und jeder für sich gelebt und jeder seinen Weg gegangen. und nur ihre eigenen Wege und eigene Vorteile gesucht. Wenn du gut sterben willst, nein, wenn du gut leben willst und gut sterben willst, so. Nein, gut, also das, so viele Leute sterben sehr schlecht. Also ich möchte nicht in ihre Haut stecken, wenn die sterben. Die haben so viel Dreck auf dem Kerbholz, so viel Stress und so viel Spannung, die sie nicht aufgearbeitet haben. Die können gar nicht sterben in Frieden. Da haben sie Todeskämpfe. Aber wenn du ausgeglichen bist, du hast alles verschenkt, Gutes getan, du stirbst als ein Heiliger. Da kommen die Engel und tragen dich nach Hause. Viele leben nur von frommen Illusionen. Sie glauben, mit der Bekehrung ist schon alles vollendet. Da beginnt erst die Arbeit. Oh, da beginnt erst die Arbeit. Das wirkliche gute Leben ist noch weit entfernt. Und ich will jetzt ein paar Wahrheiten sagen, ganz schnell. Damit fangen die Beseitigung aller Blockaden, die Wiedergutmachung, das ist einer der ersten großen Schritte, damit der Segen Gottes kommt. Jesus sagt zum Zachäus, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Er hat angefangen, wieder gut zu machen. Die meisten Christen haben noch nie was gehört von Wiedergutmachung. Dinge in Ordnung zu bringen, wo sie so mitgenommen haben, organisiert haben, zapp, zapp. Manche sind Profis im Stehlen. Da musst du dich schon in Acht nehmen. Aber weißt du, wenn wir als Christen wären, wir bringen unsere Dinge in Ordnung. Und das ist so wichtig. Das ist zuerst die Voraussetzung für das Gute. Du wunderst dich, warum kommt zu mir nichts Gutes? In diesem Haus ist Heil widerfahren. Schau, was der Zachäus getan hat. Er hat alles in Ordnung gebracht. Dann passiert das Heil. Dann kommt der Segen Gottes erst. Gott segnet dich nicht, solange unbereinigte Verhältnisse da sind. Unbezahlte Rechnungen. Gestohlene Sachen bei dir zu Hause sich eingenistet haben. Ist genauso schlimm wie Ungeziefer. So, das wirkliche Leben mit der Bekehrung fängt ja so langsam an. Und es geht nicht Schlag auf Schlag, ich warne euch. Weißt du, du kannst Dinge nicht ungeschehen machen, die müssen verarbeitet werden. Enttäuschungen müssen verarbeitet werden. Du kannst nicht alles auslöschen, du musst es verdauen. Und Gott hat auch die Welt nicht an einem einzigen Tag geschaffen und ist heute noch nicht fertig. Die Schöpfung ist bis heute nicht fertig. Die Schöpfung ist erst vollendet bei der Vollendung bei der Erlösung des Menschen. Und darauf wartet die ganze Kreatur, auf die Erlösung der Kinder Gottes. Die Veränderung zum Guten ist mehr als nur eine dramatische Wende. Jetzt hat er sich bekehrt. Jetzt liest er in der Bibel. Jetzt kommt in der Gemeinde. Das ist erst der Anfang. Jetzt ist das der Anfang. Weißt du, es darf nicht alles beim Alten bleiben. Nur ich und so weiter, wenn du mal in der Bibel liest. Viele Frommen erwarten von einem Gottesdienstbesuch viel zu viel. Von einem Gebet oder einer Salbung oder einer Prophetie. Ach, guck mal, was Gott über ihn geweissagt hat. Jetzt muss das Leben erfüllt werden. Jetzt muss die Sache mit Leben füllen. Viele Leute erwarten viel zu viel von einer Predigt oder von einem Traum oder von einer Offenbarung oder einer Erscheinung. Da beginnt erst das Leben. Gott zeigt was und jetzt muss man daran arbeiten. Heilung und Heiligung ist ein Prozess. Oder eigentlich Heiligung. Jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand Gott sehen wird. Das ist die Voraussetzung, damit du gesegnet wirst. Es geht schrittweise, stufenweise, so in Salamitechnik weiter. Stück für Stück. Also ich habe gedacht, bekehrt, getauft, Geist getauft. Oh, jetzt geht's in den Himmel. Und was ist mit mir passiert? Ich bin noch 40 Jahre hier geblieben. Und habe noch kein Ufer mich abgeholt. Oder der Herr, oder wer auch immer. Weißt du, wir erwarten spektakuläre Lösungen, aber die bringen keine Lösung. Diese einmal die Hände aufgelegt, jetzt, oh, Glory, bei einer Supershow vor irgendeinem Superstar. Die Probleme sind immer noch da. Weißt du, du musst die schlechte Laune aufarbeiten. Du musst lernen, das Leben zu genießen. Das ist viel Arbeit. Sage Dank alle Zeit für alles, das gehört dazu. Ich bin verrückt. Ich weiß gar nicht, warum ich mit dem Danken so heute so viel habe. Aber irgendjemand muss lernen, das Dankeschön zu sagen. Für jemand ist es wichtig. Weißt du, durch so schnelle irgendwelche Bekehrungserlebnisse, die sind schön und gut, diese sensationelles Bekehrungsbesuch, da bist du da. Ich habe schon Leute gehabt, die haben sich bekehrt, da ist das ganze Make-up abgelaufen. Die mussten dann ins Bad gehen und sich waschen. Die waren dann bunt, weil sie so geweint haben, weil sie so bewegt waren vor Gott. Meine Schwester ganz besonders, wo ich dran denke. Aber dann musste sie, gerade diese Schwester, dann musste sie so viel aufarbeiten, sie ist als Kind missbraucht worden. Konnte das Leben gar nicht genießen, Sex konnte sie nicht genießen, weil sie so viel Negatives erlebt hatte. Und das geht nicht mit diesem einmaligen Schauererlebnis. Weißt du, können Menschen sich wirklich mit einem Schlag verändern, so einfach alles umschalten? In meiner Bibel heißt es, ist jemand in Christo, ein Neues ist im Werden, ist eine neue Schöpfung. Ein Neues ist im Werden. Und es geht weiter. Wir können nicht einfach so schnell umschalten. Du hast Sorgen mit deinen Kindern, mit deiner Familie, mit Geld oder mit deiner Ehe. Und du kannst das nicht einfach vergessen, was geschehen ist. Aber diese Dinge sind da. Und du kannst nicht sofort verändern. Aber wir werden erneuert. Jeden Tag neu. Wir werden von Tag zu Tag erneuert. Das ist die biblische Botschaft. Und jeden Tag kommst du frisch raus. Aber zuerst müssen die Voraussetzungen da sein für diese neue Realität. Weißt du, ich bin so enttäuscht von dem Prediger, der mich zum Herrn Jesus geführt hat, also nicht der mich bekehrt hat, aber dann die Prediger, die mich so bedient haben, die haben gesagt, glaub an den Herrn Jesus Christus, da wird alles gut werden. Und ich Esel habe geglaubt. Und dann ist es Stück für Stück schlimmer geworden. Schrecklicher geworden. Es ist alles so durcheinander, alles. Ich wusste nicht mehr, bist du noch überhaupt ein vernünftiger Mensch? Und dann habe ich gesagt, wärst du bloß kein Christ geworden, jetzt hast du nur noch Probleme. Weißt du, aber das ist nämlich das falsche Evangelium, wenn die Leute erzählen, glaub an Jesus und alles ist in Butter. Nein, da beginnt der Kampf des Glaubens. Dann beginnen Anfechtungen. Dann musst du dich durchsetzen. Dann musst du sagen, ja, ich glaube und ich bleibe dabei. Das ist das Wort Gottes. Es steht geschrieben. Dann musst du erstmal dich mit dem Teufel auseinandersetzen. Der Herr Jesus kam aus dem Wasser. Die Stimme vom Himmel. Das ist mein lieber Sohn. Und dann, weißt du, wo der hingeführt worden ist? In die Wüste zu den wilden Tieren. Und dann wurde vom Satan versucht. Das ist der erste Schritt mit Jesus gewesen. Und denk nicht, dass es mit dir besser geht als mit ihm. Und du bist dann auch plötzlich bei wilden Tieren. Die sagen, was? Du hast dich bekehrt? Alles Strohfeuer. Aber der liebe Gott hat so viel Stroh, dass es bis heute noch mit Stroh heizt. Alles Stroh. Aber ich musste lernen, durch viel Trübsal geht man ins Reich Gottes. Und lerne immer noch. Und bin noch immer noch nicht fertig. So. Auch überzeugte Christen erwarten manchmal viel zu viel. Weißt du, sie erwarten Veränderungen, die Gott gar nicht versprochen hat. Natürlich werden wir eines Tages ohne Fehler und ohne Makel im Himmel sein. Aber zunächst einmal müssen wir uns mit unseren Problemen hier auseinandersetzen. Bevor das Gute kommt, das Allerbeste kommt, da musst du kämpfen. Zum Leben in dieser Welt gehört Schmerz. Und das muss man akzeptieren, was es auch immer ist. Wer das Gute haben will, muss zuerst mal einen Prozess durchlaufen und sich auf einen Prozess einlassen. Zuerst kommst du rein, These, du hast die Verheißung, du hast die Zusage, du hast die Entscheidung getroffen, du willst. Aber jetzt kommt alles Antithese. Alles ist gegen dich, die ganze Welt. Und in dem Moment, wo du das alles verarbeitet hast, dann kommt die Synthese, diese Herrlichkeit, der Friede Gottes. Leute, wir müssen Realisten werden. Bevor wir uns bekehren, ist unser Karren im Sumpf versumpft. Und dann musst du erstmal aus dem Sumpf rausgezogen werden und auf die Straße gestellt werden. Das ist harte Arbeit. Wir sind ja vom Weg abgekommen. Und wir müssen auf den Weg zuerst gestellt. Und das ist harte Arbeit. Hast du schon mal gesehen, wie ein Auto auf die Straße wieder gehievt wurde? Das ist ein Prozess. Wir Menschen verändern uns im Grunde dauernd bis zu unserem Tod. Und das bedeutet auch, dass wir auch in unserem Leben ständig Konflikte jeder Art durchmachen müssen, Belastungen ertragen müssen, uns auseinandersetzen müssen mit Gottes Hilfe. Und das Schöne dabei ist, als Christ, ich habe Gott an meiner Seite. Der Herr ist bei mir. Mit meinem Gott kann ich alles. Mit meinem Gott kann ich alles. Und dieser Prozess beinhaltet einen Verlauf und eine Entwicklung, bevor das Gute kommt, Also es wird jeden Tag besser, ich kann besser stehen, ich kann besser verarbeiten, ich kann manche Tabus einfach stehen lassen und sagen, komm, kümmere mich nicht darum. Viele glauben, wenn eine dramatische Operation war, das Geschwür entfernt wurde, jetzt bin ich fertig. Du, wenn das Geschwür entfernt wurde, weißt du, was dann passiert? Dann geht's in die Reha. Dann machst du eine Therapie. Dann wirst du noch gehegt und gepflegt. Kannst noch gar nichts eigentlich. Du bist zwar geheilt, das Geschwür ist entfernt, aber jetzt musst du noch kuriert werden. Und das vergessen die meisten Leute. Ja, Herr, ich glaube und ich verstehe die Welt nicht, seitdem ich in die Gemeinde komme, seitdem ich gläubig bin, habe ich nur Kämpfe. Die wundern sich, dass sie zu dem nicht fähig sind, zu jenem nicht fähig sind. Weißt du, und da kommt die Therapie. Und weißt du, was die Therapie ist? Kommt aus dem Griechischen, Heilung durch die Anbetung Gottes. Ja, Herr, du hast gegeben, du hast genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und ich habe das immer wieder in meinem Leben gelernt, einfach der Name des Herrn sei gepriesen. Ich mochte den Hiob absolut nicht, der konnte mir gestohlen bleiben. Aber als ich dann mal in der Tiefe war, ich war so froh, dass es den gibt und dass der das erfahren hat und das ausgesprochen hat, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Und du musst in jeder Situation, wo du auch drin steckst, gerade jetzt im Augenblick, du musst nur dieses Wort sprechen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Herr und der Name des Herrn sei gepriesen. Und du wirst merken, die Luft ist sauber, jetzt kann was kommen. Jetzt kann was passieren. Deine Zweifel können fliehen. Wenn du sagst, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Weißt du, wir können immer, Halleluja, der Herr. Oh, guck mal, mein Konto ist wieder voll. Da kannst du Halleluja schreiben. Aber schreib mal auch Halleluja, wenn das Konto ganz leer ist und im Minus in rote Zahlen. Und wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Therapie. Das ist Anbetung Gottes. Und das Geschwür ist weg, das Problem ist in Gottes Hand. Gott hat sich die Sache angenommen, aber jetzt musst du heilen, das musst du verarbeiten, verkraften. Gott möchte deshalb unsere tägliche Hingabe. Er wünscht, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und sagen, danke Herr, auch heute. Ich bin froh, dass ich aufstehen kann, dass ich noch atmen kann und dass ich noch wenigstens einen Schritt heute machen kann. Wer will ich nicht? Weißt du, wenn du einmal vom Geist Gottes gepackt und erfüllt bist, dann wirst du anfangen, nicht wie ein Roboter zu funktionieren, sondern du wirst immer nach oben schauen, auf Gott schauen. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das griechische Wort für Mensch heißt Anthropos, der nach oben blickende. Das ist der Mensch, der nach oben blickende. Der schaut immer nach oben, immer zur Sonne, immer zum Leben, immer zum Himmel auf. Das ist der Mensch. Und das müssen wir tagtäglich lernen. Alles Gute und Vollkommene kommt vom Vater des Lichts, der von oben uns das alles gibt. Und wir müssen lernen, immer nach oben zu schauen. Schau viel mehr in deinem Leben nach oben. Nicht auf das, was du nicht hast und was dir fehlt, was du vermisst, was du verpasst, sondern was von oben kommt. Wer zu Jesus gehört, ist ein neuer Mensch, gewiss, 2. Korinther 5, 17. Ein neues ist in Werken. Auch der Apostel Paulus. Er hat sich an Jesus gewandt, als er zu Jesus kam. Und da passierte das große Wunder. Aber der musste ganz schön umdenken. Bis er sagen konnte, ich achte für Kot alles. Was früher war, ist vorbei, sagt er. Ich bin eine neue Schöpfung. Aber das kann man nicht so einfach abschütteln. Deine Vergangenheit kannst du nicht abschütteln. Du bist eben, was du bist. Ich denke nur an diesen Pfahl im Fleisch. Bevor das Gute kommt. Und das ist das Geheimnis mit diesem Pfahl im Fleisch. Weißt du, da zwickt dich irgendetwas irgendwo. Und mit dem Gezwicke wirst du nicht fertig. Paulus sagt, ich habe dreimal gefleht, lieber Gott, nimm das weg. Denkst du, Gott erhört nicht alle unsere Gebete, auch nicht von den Frommen. Herr, nimm doch das bitte weg. Und ich habe gebetet und gefastet und eindringlich gebetet. Er beschreibt, wie er mit Gott gerungen hat. Und weißt du, was für eine Antwort er bekommen hat? Lass dir an meine Gnade genügen, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das ist das Geheimnis, wie wir das Gute empfangen und dass er sich damit abgefunden hat. Oh, sagt er, auf Wiedersehen, jetzt kann ich damit leben. Wir müssen lernen, uns mit den Sachen abzufinden, indem wir sagen, ich lasse mir an der Gnade Gottes genügen. Ich brauche nicht mehr. Wenn er mir nicht mehr gibt, wenn er das nicht wegnimmt, wenn er mein Problem nicht löst, ich lasse mir an seiner Gnade genügen. Ich mache aus der Situation, wo ich stehe und wo ich bin, das Optimale. Und jetzt erst recht. Und ich denke, sein großes Problem, dieser Pfahl im Fleisch, war das, was der Paulus anderen zugefügt hatte, das haben andere ihm zugefügt. Er hat andere verfolgt, andere bedrängt, andere belästigt, andere ins Gefängnis gesteckt und sich noch die Hände gerieben. Jetzt haben wir euch, liebe Brüder, und so weiter. Und jetzt passiert das Gleiche bei ihm. Der musste nur irgendwo Mund aufmachen und schon war der Mob da. Schon war der Aufstand, schon gingen die Leute auf die Barrikaden. Und der hat sich damit abgefunden. Ihr habt es gesät, jetzt ernte ich das, naja. Ich lebe damit. Kannst du mit den Sachen, die in deinem Leben passieren, leben? Was früher war, ist vorbei, sagt er, weil er sich an der Gnade Gottes genügen lässt. Bevor das Gute kommt, müssen wir ganz normale Menschen werden. Ganz schnell. Und es geschieht durch die Gnade Gottes. Ganz normale Menschen müssen unsere Position einnehmen, müssen uns selbst finden. Sehr wichtig. Das ist ein Prozess natürlich, die Selbstfindung. Dass wir wieder authentisch sind, dass wir wieder selber sind, selber denken, selber handeln. Nicht mehr zwanghaft. Nietzsche, weil wir gestern von Nietzsche gesprochen haben, Nietzsche hat einmal gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Das ist also sehr wichtig, die Christen müssen erlöster aussehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das ist dieser Erlösungszustand. Aber viele Leute, die können mit der Gnade Gottes nicht umgehen, die können sich nicht freuen, sie leben nicht authentisch, der Herr hat es gegeben. Och, wir leben weiter so, wie Gott es will. Sein Wille geschieht. Er macht es immer das Richtige. Wir finden uns damit ab. Bevor das Gute kommt, musst du dich mit Gott abfinden. Das ist die Abfindung. Authentisch heißt so viel wie echt, zuverlässig, verbürgt, glaubwürdig. Viele Christen sind gar nicht glaubwürdig. Weißt du, ihr Inneres stimmt nicht mit dem überein, was draußen passiert, und was draußen passiert, stimmt nicht mit innen überein. Wir müssen nicht etwas überspielen, was wir nicht sind und nicht haben und nicht können. Wir müssen uns selbst finden in Christus. Wir sind eine neue Schöpfung. Der neue Mensch kann sagen, so wie ich bin gut genug. Ich muss nicht jetzt irgendjemand anders sein. Ich muss jetzt nicht der Petrus sein oder der Johannes oder der Thomas. Nein, ich bin so. Der neue Mensch kann sagen, ich bin Matthäus und ich bleibe Matthäus. Also ich habe in meinem Leben jetzt abgefunden, ich möchte niemand anders sein, kein Billy Graham, kein so und kein so. Ich möchte ich sein und ich möchte Gott dienen, so wie ich das tue. Auf meine Art, auf meine Weise. Ich möchte mein Leben leben. Und solange ich mein Leben, irgendein anderes Leben kopiere, versuche jemand anders zu sein, werde ich nie glücklich sein. Die anderen sind immer besser. Finde dich selber mal ab. Finde dich in Gott ab. Versuche nicht, andere zu überflügeln oder dich den anderen gegenüber zu behaupten, wer du bist. Der neue Mensch setzt seine Gaben ein, die ihm Gott anvertraut hat, nicht mehr und nicht weniger. Ich tue das, was er kann. Ich musste jemanden mal beerdigen und die Angehörigen haben gesagt, oder ich habe gefragt, was soll ich sagen? Dann, das war eine Mutter, dann sagen sie, sie tat, was sie konnte. Das war eine arme Frau, bedürftig auch, aber sie hat so viel gegeben und so viel getan, sie tat, was sie konnte. Und genau das ist, was Gott von dir will. Tu, was du kannst und nicht, was du nicht kannst. Das ist, wie du das Gute erreichst und erlebst. Sie tat, was sie konnte. Spiel kein frommes Theater. Das ist nicht nötig. Versuch nicht, fromme Klimmzüge zu machen, dich zu kasteien, zu vertuschen und zu überspielen, dass du besser bist wie die anderen. Die merken es, was du bist. Dass da vielleicht nichts dahinter ist. Tu, was du kannst. Also, versuch nicht, fehlerfrei zu sein. Gott akzeptiert dich so, wie du bist. Das ist so wichtig, dass du das lernst. Akzeptier dich, wie du bist. Mit deinen Fehlern, mit deinen Eigenarten, mit deinen Schwächen, mit deinen Mängeln, mit deinen Grenzen und Begrenzungen, mit deinen Begabungen und Unfähigkeiten. Akzeptiere dich. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und wenn du dich in der Gnade Gottes wiederfindest, das kannst du plötzlich. Und kannst mehr tun als sonst. Und hier ist, wie du in dem himmlischen Stand versetzt wirst, durch die Gnade. Und dann führst du ein ganz tolles Leben, wenn du dich in der Gnade anfängst zu leben. Lass dir in meiner Gnade genügen. Und so wird dir dann das Christenleben keine Schwierigkeiten mehr machen. Da musst du nicht mehr Perfektionist sein, dich anstrengen. Du darfst original sein, dich annehmen, so wie ich bin. Früher hat man immer ein Lied gesungen bei der Bekehrung, Entscheidung. So wie ich bin, so muss ich sein, so komme ich her zu dir. So wie ich bin. Ich muss mich nicht schöner machen. Gott will mich so haben, wie ich bin. Und was noch nicht so ist, wird er schon machen, dass es so wird, wie er es haben will. Durch die Gnade werde ich so. Die Gnade verwandelt mich und verändert mich. Und die Bibel sagt, ich will deinen Mangel mit meinem Reichtum ausfüllen. Komm her zu mir, so wie du bist. Voraussetzungen für das Gute. Das Gute fließt, wenn wir uns völlig Gott hingeben, so wie wir sind. Gott gebraucht dich in deiner Eigenart, auch wenn du was komisch bist. Gott gebraucht auch komische Leute, ist erstaunlich. Die sind dann Komiker für Gott, für Jesus. Auch die komischen Leute gebraucht Gott. Nur in Jesus ist unsere Vollkommenheit und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns in ihm wiederfinden, in ihm drin sind. Nur in Jesus sind wir wirkliche begnadigte Menschen. Einer, der die Gnade Gottes fand, Christus soll in uns werden. Bevor Gott dir das Beste gibt und bringt, versucht er zuerst dein Herz zu verändern. Das war der erste Gedanke. Dann versucht er dir zu zeigen, durch viel Trübsal, durch viel Anfechtung, durch viel Kämpfe, innere Kämpfe, Spannungen, musst du ins Reich Gottes gehen und begreife, deine Schwierigkeiten sind das Sprungbrett für göttliche Erfahrungen. Deine Schwierigkeiten. Deine Krankheit ist das Sprungbrett für deine Heilung. Dein Mangel ist das Sprungbrett für eine göttliche Segnung. Wenn du keinen Mangel hättest, könnte Gott dich gar nicht segnen, könnte dir kein Wunder tun, könnte dir nichts antun. Gott benutzt Schwierigkeiten nicht gegen uns, er benutzt sie für uns, die Schwierigkeiten. Die Schwierigkeiten, die um dich herum passieren, sagen nicht, das strafte und züchtigte mir wieder. Nein, er benutzt diese Dinge, um dir was Gutes zu tun. Und aus diesen erwächst dann die Gnade Gottes. Gott benutzt deine Schwierigkeiten, um dich in deine Position zu bringen. Dich nach oben zu schaffen. Gott möchte deine Schwierigkeiten benutzen, dass er dich eines Tages zum Chef macht. Weißt du, die ganzen, ich denke nur jetzt an Apostel Paulus ganz schnell. Weißt du, der Apostel Paulus wäre nie Paulus gewesen, wenn er in der Stadt kam, überall Aufstand. Und das ist die Sache, wie das Evangelium am schnellsten sich verbreitet hat. Lass doch hier ein Aufstand sein, eine Revolution. Lass das alle auf die Barrikaden gehen und den Staub in die Luft werfen. Das spricht sich rum. Und Paulus ist eigentlich als Missionar immer hingegangen, wo könnte ich irgendwo einhaken? Wo könnte ein Skandal entstehen? Und durch Skandale ist das Evangelium, hat sich verbreitet in der ganzen alten römischen Welt, durch Skandale. Und Gott benutzt Skandale für dein Leben, damit du populär wirst, damit die Herrlichkeit Gottes durchkommt. Und aus diesen Skandalen hat Gott immer das Beste gemacht. Denk an Philippi. Natürlich musst du arbeiten, nicht schlafen. Um Mitternacht haben sie angefangen zu singen. Und sie haben im Stock musiziert. Der eine dort und der andere da im Hals eingeengt. Und dann haben sie gesagt, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und dann ging's. Sie sprachen den Lobgesang. Im Stock, im Gefängnis. Und der Herr verschaffte ein Erdbeben. Der Herr wirkte dann. Wenn wir in unseren Schwierigkeiten Gott loben und preisen, arbeitet Gott für uns. Wenn wir klagen und jammern, arbeitet der Teufel. Es hängt immer von uns ab, wer für uns arbeitet, Gott oder der Teufel. Du musst nur Gott Danke sagen. Gerade diese Schwierigkeiten, dadurch wächst du, wirst fit gemacht, trainiert, durchtrainiert. Dadurch kommst du Gott näher, dein Gottvertrauen wird stärker. Denk nur an diese drei Männer im Feuerofen. Das war ein ganz harter Weg für die Burschen. Ich möchte nicht dabei gewesen sein. Weißt du, die gingen als Elend in den Ofen hinein und als Sieger kamen sie raus, goldene Ketten, Kronen und so weiter, großes Gott, Sadras, Mesas und Abednego. Weißt du, die waren so begnadigt und sie wurden mit Geld überschüttet. Sie kamen, sie gingen als Versager in den Feuerofen und als Sieger gingen sie aus dem Ofen raus. Nicht wie du in das Problem reingehst, ist ausschlaggebend, sondern wie kommst du aus dem Problem raus. Gott will dir Gutes tun, aber du musst im Ofen rein. Du musst gehärtet werden, gekocht. Gott will aus deinem Leben das Optimale machen. Er hat immer ein Ziel. Und bevor das passiert, siehst du nur Probleme, wirst belagert, bedroht, angegriffen, verdächtigt. Man wird dir unterstellen, alles Mögliche. Und es kommt jetzt darauf an, wie reagierst du? Die unsichtbare Welt passt auf, wie reagiert er jetzt? Flippt er aus? Oder bleibt er ganz ruhig und sagt, danke Herr, es hätte auch schlimmer kommen können. Wir sind noch am Leben. Weißt du, bevor das passiert, siehst du Probleme, wird dir alles Mögliche angedichtet. Du wirst erschreckt, geschockt. Und du sagst mal, mein Gott, warum? Weil Gott was Besseres für dich geplant hat. Die auf Gott schauen, werden immer Gutes haben. Psalm 34, Vers 10. Denn Gott wird ihnen nichts Gutes fehlen lassen. Die auf Gott schauen, die von Gott erwarten, von der Gnade Gottes leben, die werden immer Gutes haben. Buddha hat einmal gesagt, guten Menschen kann nur Gutes passieren. Und jemand hat mir dann widersprochen, als ich das Zitat irgendwo gesagt habe. Er hat gesagt, nein, also guten Menschen passiert so viel Negatives. Die Frage ist, wie du darauf reagierst. Weißt du, auch diese Religionslehrer haben große Weisheiten gehabt. Guten Menschen widerfährt Gutes, tue Gutes. Auch wenn du zuerst mal im ersten Augenblick nur Schlechtes, kein Undank bekommst und Widerspruch bekommst, und das ist auch so. Aber Gutes tun ist die Voraussetzung, Gott zu vertrauen ist die Voraussetzung für ein gesegnetes Leben, für ein erfülltes Leben, für ein glückliches Leben. Nütze jede Gelegenheit für eine Wohltat. Nicht, dass du eine Wohltat erlebst, sondern indem du eine Wohltat in die Welt setzt. Sorge dafür, dass was Gutes passiert um dich herum. Und wer auf Gott programmiert ist, der ist ein guter Mensch, ein guter Mensch, ein guter Mensch. Guten Menschen passiert nur noch Gutes. Du sagst, es stimmt nicht. Und ich weiß, ich habe mit dem Mann diskutiert über diesen Spruch. Aber guten Menschen passiert nur Gutes. Denn du erntest wieder Gutes. Und wenn nicht in diesem Leben, dann im anderen Leben. Du erntest Gutes. Auch wenn schwere Zeiten auf diese Weise auf uns zukommen hier, tue Gutes. In der Bibel heißt es, lass dein Brot über Wasser fahren und du wirst zur gegebenen Zeit wiederfinden. Jetzt brauchst du es nicht. Aber irgendwann wird Gott für dich sorgen, wenn du für jemand anderes gesorgt hast und Gutes getan hast. Wir sind bestimmt für das Leben nach der Krise, nach dem Kampf, nach der Katastrophe. Und Gott hat uns in diese Welt gestellt, dass wir diese Welt durch das Gute verändern. Und eigentlich, Gott hat das Beste für dich und mich geplant. Wenn Jesus vom Himmel sprach, hat er immer von Hochzeit geredet. Hochzeit ist immer eine Bombenstimmung, für mich auf jeden Fall. Gibt's nicht nur Selters und Knäckebrot. Hochzeit ist was Besonderes, ein Fest der Liebe, der Freude, ein guter Tag, Tag der Fülle. Am Tag der Hochzeit wird alles aufgetischt, was man hat. Und Jesus sagt, solange der Bräutigam da ist, wird man nicht fasten. Für den Gläubigen ist eigentlich jeder Tag ein Hochzeitstag. Eine Hochzeit, sondern ein Festtag. Seine Güte ist alle Morgen neu. Also zuerst einmal, du sollst Gott begegnen und dann ist für dich jeder Tag mit Jesus schöner als der Tag vorher. Ist ein Geheimnis. Verstehen musst du selbst. Gott muss es dir offenbaren. Gott will, dass du ein erfülltes Leben lebst, trotz vieler unerfüllter Wünsche. Wir haben alle noch so viele unerfüllte Wünsche. Aber wir leben. Fülle deine Jahre mit Leben. Und nicht dein Leben mit Jahren. Römer Kapitel 8, 28. Für den Gläubigen dient alles zum Besten. Heute ist dein bester Tag. Ob es glaubst oder nicht. Nimm diesen Tag aus der Hand Gottes. Und fang an, auf Kosten Gottes zu leben. Der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Du machst Gott eine große Freude, wenn du dir das Beste anziehst und aneignest. Gerade für die Hochzeit. Ich denke nur an diese Geschichte da von der Hochzeit und diesem Mann ohne hochzeitliches Kleid. Freund, wie bist du reingekommen und hast kein hochzeitliches Kleid? Du sagst ja, mein Kleid ist gut genug. Nein, zieh dieses hochzeitliche Kleid an und fang an zu feiern. Also für mich persönlich ist, wenn ich in die Versammlung gehe, das ist das Beste gerade gut genug. Hochzeitliches Kleid. Wir gehen in die Gegenwart Gottes. Wir bereiten uns vor auf die Gegenwart Gottes. Wir wollen Gott begegnen. Das ist die höchste Zeit im Leben eines Menschen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000. Deshalb, wenn du zu Gott, wenn du in die Versammlung gehst, zieh dir das Beste an, was du hast. Wenn du Jeans hast, zieh Jeans an. Wenn du nichts hast, zieh das Wenige, was du hast. Auch wenn du barfuß kommen musst. Aber komm ins Haus Gottes mit dem Besten, was du hast. Mach Gott eine große Freude, wenn du in seine Gegenwart gehst. Denn Gott will dich mit den besten Dingen erfüllen. In der Bibel heißt es, richtet eure Gedanken auf das, was gut ist. Richtet deine Gedanken auf das, was gut ist. Gott will das Beste für dich. Erlaube Gott, an dir zu wirken, zu arbeiten und das Beste zu tun. Gott tischt alles auf, was du brauchst. Ich komme noch mit Hiob zum Beispiel, Hiob sagt in Hiob 1, ich bin nackt zur Welt gekommen, ich werde auch nackt aus dieser Welt gehen. Ich habe nichts mitgebracht. Aber das, was Gott dir schenkt, das ist das, was du dir anziehen darfst. Und gestatte Gott, dass er dich überschüttet mit Guten. Mit Guten. Und das Gute ist Barmherzigkeit, Liebe und Freude. In 5. Mose Kapitel 11 heißt es hier, wenn ihr in das gelobte Land kommt, wenn ihr im Glauben lebt, wenn ihr mit Gott lebt, hier müsst ihr euch nicht mehr plagen wie in Ägypten vorher, wo ihr herkommt. Wenn ihr dort Getreide ausgesät habt, musstet ihr die Äcker mühsam bewässern, wie man sonst den Gemüsegarten macht. In dem Land, in dem ihr jetzt kommt, gibt es Berge und Täler und es wird vom Regen bewässert. Der Herr, euer Gott, kümmert sich jetzt um das Gedeihen und blickt das ganze Jahr über freundlich auf das Land. Wenn ihr wirklich den Weisungen des Herrn, die ich euch heute verkünde, nachfolgt oder befolgt, werdet ihr euren Herrn mit ganzem Herzen suchen und mit allen Kräften lieben und ehren, dann wird er euch die Felder zur rechten Zeit, just in time, Regen schicken, im Herbst und im Frühjahr. Und ihr werdet Korn, Wein und Öl ernten und euer Vieh wird Gras zu fressen haben und ihr werdet genug zu essen haben. Bevor das Gute kommt, muss die Infrastruktur stimmen. Bevor das Gute kommt, muss die Infrastruktur da sein, muss die Logistik aufgebaut sein. Und dann kommt alles just in time. Aber solange das nicht stimmt, kann es lange warten. Also diese Logistik, die Infrastruktur, diese Vorbereitung. Und wenn die einmal da ist, dann wirst du immer angeliefert, immer versorgt, immer gut behandelt. Lasst uns aufstehen. Und lasst uns Gott bitten, dass die Infrastruktur bei uns von dem Heiligen Geist so in Ordnung gebracht wird, dass der Segen kommt, dass der Früh- und der Spätregen kommen kann, die Herrlichkeit Gottes kommen kann, die Gnade Gottes kommen kann, die Infrastruktur, die Logistik. Und dann geht's just in time. Da musst du nicht sorgen, da brauchst du kein Lagerhaus, keinen großen Kühlschrank und Kühlhaus, es kommt just in time. Vater, ich danke dir, dass du uns heute zubereitest, uns zurüstest, dass alles so just in time kommt. In dem Augenblick, wo wir es brauchen, wo wir es nötig haben. Aber heute möchte ich mein Herz erforschen, meine Seele erfragen. Und mir soll es so gehen, wie es meiner Seele geht. Vater, ich danke dir, dass du uns alle jetzt segnest mit deinem Segen. Herr, bereite uns den Weg, dass du kommen kannst, dass du hier durchfahren kannst und dass du die Sachen anliefern kannst, die du uns anliefern möchtest, dass das Gute kommen kann, ohne Hindernisse, ohne Blockaden und dass das Böse beseitigt ist, der Böse, der unsere Gedanken verhindert, Gebete verhindert. Vater, ich danke dir, dass du alles auf Seite schaffst und dass du deine Engel zur Seite stellst, dass diese bösen Engel, diese bösen Mächte besiegt und beseitigt in unserem Leben. Ich segne die Gemeinde, ich segne die Gotteskinder, die einfach das Beste wollen und sie sollen auch das Beste haben, denn das Beste ist für deine Kinder vorbereitet. Und Herr Jesus, wir lassen uns an deiner Gnade genügen, denn deine Gnade ist in uns Schwachen mächtig. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen. Wir singen ein